Was sind das eigentlich für neuartige Maschinen? Also wenn ich mal sehen darf, ist das jetzt noch wieder was Neues? Also
passt ein bisschen mehr drauf. So.
Ja.
Alle denkst du, dass ein Schülerpause zum Beispiel.
In einem so einem Chip wahrscheinlich, den man da rein.
Das ist ein hartes Version vom Computer.
Aha. Hat Krishna. Ja, Radhanath Maharaj hatte mir sowas auch mal gezeigt und hatte dann, der hatte sowas auch geschenkt bekommen. Sieht unheimlich aus für einen Nicht-Computer-Menschen. Nicht kompliziert wahrscheinlich. Gut, Hare Krishna. Hi Bol, herzlich willkommen. Ihr kommt gerade rechtzeitig, ich warte da noch, bis ihr sitzt. Krishnikata, ist das ein guter Sitzplatz? Da kommen ja immer rein und raus. Wollt ihr, hier wäre noch Platz, oder? Ist es gut so? Ja?
Vielleicht nochmal raus und
cool. Deine Tochter kann das noch nicht so aufnehmen, diese Dinge, oder? Eigentlich ich, ja?
Noch viel? Glaube ich.
Das ist ja klein. Ich möchte noch ein bisschen weitermachen, ganz kurz, vielleicht 10 Minuten, und dann werden wir eine Fragepause oder Diskussionspause einlegen. Krishna als den einzigen Erhalter im Leben zu akzeptieren. Wir haben ja neben den materiellen Lebensnotwendigkeiten Speise, vielleicht und Unterkunft, auch starke spirituelle Lebensnotwendigkeiten. Und es ist interessant, wie die Vedas an die Erhaltung unseres Lebens herangehen. Sie sagen, dass Klang diese Welt erschaffen hat und dass durch Klang all unsere Notwendigkeiten bereitgestellt werden kann. Also, du bist Eva, ne? Magst du es auch ganz kurz noch aufzustehen, Eva? Also keine Sorge, ist es. Das ist Eva aus Oldenburg.
Ja, das haben wir schon kurz kennengelernt.
Ihr seid doch Oldenburger. Ihr könnt ja Stadtschnacken und so. Kannst du nicht? Bait? Achso, nee, achso, das ist die neue Generation. Moin, moin. Sagt man das überhaupt in Oldenburg?
Ja, klar.
Ja, das geht. Wenn wir erhalten werden wollen, ich möchte euch mal kurz bitten, euch Gedanken zu machen, dass man dann Zuflucht suchen sollte bei Krishna, in der leicht zugänglichsten Form. Es gibt einen Schloka, aus dem hervorgeht, dass wir von Krishna in Form seines heiligen Namens erhalten werden können, in einem spirituellen Sinne und auch sonst. Nikila Shruti Moliratnamala Yuti Nirajita Pada Pankajanta Ayi Mukta Kule Upasyamanam Paditastvam Harinama Sangshayami. O heiliger Name, weil du nicht verschieden bist von der transzendentalen Form des höchsten Herrn Krishna, verherrlichen dich alle Upanishaden ständig. Große Yogis, Weise und auch Befreite, Transzendentalisten verehren nur dich allein. Deswegen gebe ich mich dir völlig hin und bete ganz demütig um Zuflucht bei dir. Es heißt, dass das Klang insgesamt vier Ebenen hat. Die erste Ebene des Klangs ist das, was wir hören können mit den Ohren. Hörbar. Mit Ohren. Man nennt es, glaube ich, kannst du mir helfen, Gadara? Vaikari?
Ja.
Vaikari-Klang.
Vaikari-Shabda.
Vaikari-Shabda. Shabda heißt Klang. Der nächste Klang ist das, welches resoniert auf der mentalen Ebene der Emotion. Das ist nicht mehr hörbar für die Ohren. Der nächste Ebene ist die intellektuelle. Das habe ich jetzt aus dem 11. Kanto, das wird von Krishna da erklärt. Und die nächste Ebene, die tiefste Ebene, ist der Klang in der Prana, der Lebenskraft. Klang. Das ist in dem anderen Seminar, dem Transformationsseminar. Das kann ich aber gerne mitbringen. Ich weiß, dass es sehr interessant ist, auch für unsere Diskussion über den Klang. Diese Quelle. Es gibt zwei Quellen darüber. Ja. So. Wenn ein Devotee nur Klang, den Hare Krishna Mantra chantet auf dieser ersten Ebene, wo er ihn nur hört, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, und nichts schwingt sozusagen mit, dann wird dieser Klang ihn ein bisschen nicht so richtig berühren können. Wenn der Klang aber in all die anderen Schichten seines Daseins Einschub nimmt, dann wird er auf diesen Ebenen wirken können. Versteht bitte, die Grundlage dieser Betrachtung ist, dass Klang alles geschaffen hat und dass auf dem Shabda alles getragen wird. Am Anfang war das Wort, sagt man in der Bibel und in der vedischen Offenbarung ist es so, dass Klang das erste Element ist und dass dieser Klang natürlich von Krishna ausgeht. Wenn Devotee es gibt zum Beispiel Meditation gegen Hunger. Ich sag mal dieses eine, weil das ist etwas, was mich sehr betrifft. Am liebsten hätte ich jetzt Jai Gopal da, weil der ist noch schlimmer als ich. Wenn er kennst du das? Bhagavad Gita ist ein unglaublich bei ihm. Also es gibt mehrere Devotees hier, die schon für Jai Gopal in äußersten Notsituationen kochen mussten, weil es nicht mehr weiterging. Und da gibt es eine Meditation, wo man das Gopal Gayatri chantet. Das kann ich leider nicht öffentlich bekannt geben. Und dann meditiert darüber, wie Krishna Joghurt zu sich nimmt. Erstmal Butter stiehlt und Joghurt stiehlt und es dann isst. Und diese Meditation ist gegen Hunger. Könnt ihr mal hier Hungrigen machen. Worum es hier geht, ist, dass man meditiert über einen bestimmten Klang, der innerlich wird. Egal, wie man das chantet, man ja ein bisschen hörbar mit den Ohren, aber das meiste sollte hier unten geschehen, in diesem Bereich beim Chanten. Und der Klang wird einen versorgen. Prabhupada hat eine sehr schöne Erläuterung geschrieben, wo er sagt, dass Klang unsere spirituellen Bedürfnisse erfüllen kann. Und diejenigen, die gechantet haben, die chanten, wissen, wenn sie richtig nicht mehr mit der Oberfläche chantet, hier an der Oberfläche chanten, sondern ihr Geist und ihr ganzes intellektuelles Wesen und ihre Lebenskraft, ihr ganzes Leben erfüllt ist von dem göttlichen Klang. Wenn das wirklich tief ist, man empfindet das so, dass das Herz vibriert, die Emotionen vibrieren, das Denken vibriert in diesem Klang, das ganze Leben ist in diesem Klang, dann ist es sehr leicht, dass der Klang einen erhalten kann, der göttliche, spirituelle Klang. Ich sage das jetzt mal nur so, da könnt ihr ja meditieren und diejenigen, die gerne spekulieren, können darüber mit Gadadha diskutieren. Nein, das ist okay, philosophische Spekulationen sind gut. Nicht mentale Spekulation. Das ist etwas, was mir sehr eingegangen ist. Ich habe, schade, das habe ich jetzt auch nicht da, ich habe für das eine Seminar, oh, das ist so blöd, wenn man mehrere Seminare auf einmal vorbereitet, da spreche ich über diese, ganz kurz über die Befindung, die Befunde von dem Herrn Emoto aus Japan, der herausgefunden hat, dass bestimmter Klang und auch Emotionen übrigens die Materie strukturieren. Ich habe da so zwei Bilder, die ich in dem Seminar verwenden möchte. Das eine ist der Mantra Om Namah Shivaya. Da ist ein wunderschönes Kristall, hat sich im Wasser gebildet, was man fotografieren konnte, indem er das Wasser einfror und dann in einem Raum mit minus 5 Grad Temperatur ein Chip davon gehauen hat, von dem Eis, und das untersucht hat. Ein wunderschöner Kristall, so mit wunderschön. Und dann haben sie Heavy, wie hört sich das an? Wie nennt sich das nochmal? Heavy Metal? Es gibt aber jetzt auch was anderes. Death Metal und so. Kennst du dich da aus oder ist das nicht dein Bereich? Ja. Wie bitte? Death Metal und Crash Metal und Kill Metal. Es gibt also, das sind so ganz, ganz laute Musik anscheinend, die so mit bösen Informationen, I need to kill somebody, gefüllt ist. Ne? Also kann man das so sagen? Also so negative Schwingung einfach. I want to kill oder alles gibt keinen Sinn oder irgend sowas. Ne? Und so, das hat man dann auf das Wasser getan. Und du siehst, wie sich die Struktur sich ganz anders ergibt. Also von daher, das ist nur so in den Raum gestellt, kann man bestimmt sagen, dass wenn man richtig anfängt zu chanten, dazu muss man lernen, ohne Vergehen zu chanten, kann der spirituelle Klang wirklich Strukturen schaffen und Arrangements schaffen in unserem Leben. Der heilige Name kann für uns sorgen. Das ist die feste Überzeugung von Devotees, die Namashraya praktizieren. Das heißt, mit ihrem ganzen Wesen Zuflucht beim Heiligen Namen suchen. Es gibt solche Devotees, auch in der Hare Krishna-Bewegung, die das verstanden haben und das praktizieren. Deswegen wird gesagt, dass die Essenz von allen spirituellen Ratschlägen sich einfach in einem einzigen Ratschlag konzentrieren. Und die Essenz von allem Ratschlag ist, dass man seine ganze Zeit, das heißt 24 Stunden am Tag, damit beschäftigen sollte, neistig die heiligen Namen zu chanten und sich an sie zu erinnern, die transzendentale Form des Herrn zu innerlich zu sehen, die Eigenschaften und die ewigen Spiele, und deswegen und auf diese Weise, dass man dazu kommt, die Zunge und den Geist in Krishnas Dienst zu beschäftigen. Auf diese Weise sollte man sich in Braj aufhalten, Golokadam, und Krishna dort unter der Führung der Devotees dienen. Was das bedeutet, dass man die großen Devotees wie Rupa Manjari, Rati Manjari als Rollenmodelle für die eigene Bhakti sieht. Und man sollte in den Fußspuren dieser geliebten Devotees des Herrn folgen, die tief angehaftet sind am hingebungsvollen Dienst. Ich möchte euch ganz ehrlich sagen, dass ich denke, dass wenn wir zu dieser Stufe kommen, 24 Stunden wird da gesagt, also die ganze Zeit, nur chanten und sich erinnern an Krishna, es wird dann erhalten werden durch die spirituelle Arrangierung des Herrn und durch den heiligen Namen selber, der nicht verschieden ist von Krishna selber. Aber wir sind vielleicht noch nicht auf dieser Stufe und vielleicht sträubt sich in uns etwas noch dagegen und wir haben noch so viele Pläne und karmische Ideen, sodass für uns Krishna dann in einer anderen Weise sorgen wird, nämlich dem Arrangement, was für uns und unseren Ashram und Vana-Situation voll und ganz in Frage kommt. So, ich möchte diesen Punkt zu Ende bringen mit einem schönen Vers. Dieses Seminar ist ja soll ja auch immer Chaitanya Mahaprabhu beleuchten und ihn in Bezug zu diesen Punkten der Hingabe stellen, weil Chaitanya Mahaprabhu die barmherzigste Inkarnation Krishnas in diesem ist, der uns hilft. Für Devotees, die wirklich dazu kommen wollen, sich Krishna zu ergeben, geht es nicht ohne Chaitanya Mahaprabhu. Während Krishna nämlich auf die Qualifikation des Devotees Acht gibt und den Devotee genau prüft, nach dem Maßstab der Gerechtigkeit, was ist jetzt rechtens für den, schaut Krishna Chaitanya mit einem anderen Maßstab auf die Devotees. Er beurteilt sie nach dem Maßstab ihrer Sehnsucht, ihres Lolyams und nach dem Maßstab, das ist noch wichtiger, der Barmherzigkeit. Prabhupada hat einmal über diesen Unterschied so gesprochen, er sagte, dass der Maßstab der Barmherzigkeit über dem Maßstab der Gerechtigkeit steht. Es wäre nicht, wir sind Zwerge, die nach dem Mond greifen wollen, wenn wir auf diese hohen Stufen der Bhakti gelangen möchten. Aber durch Chaitanya Mahaprabhus Barmherzigkeit kann diese ontologische Schwierigkeit, also dass wir hier sind und der Mond da ist und vielleicht, wie viele Meilen sind zwischen uns und dem Mond? Viele. 50.000, 300.000 Kilometer. Kann diese große, durch Barmherzigkeit kann diese große Difference, diese Kluft überbrückt werden. Hare Krishna. Hier gibt es einen Schlucker. Hahanta Hanta Paramo Sada Chitta Bhumo Vyati Bhavanti Mama Sadhana Kota Yopi Savatmana Tat Aham Adbhuta Bhakti Bijam Sri Gaura Chandra Charanam Charanam Karomi. Owe, owe! Millionen von materiellen frommen Handlungen habe ich schon ausprobiert und keine einzige hat in der Wüste meines Herzens Wurzel geschlagen. Ich gebe jetzt auf, fromme Tätigkeiten auszuüben und in mein Herz zu pflanzen. Denn das funktioniert nicht. Stattdessen suche ich mit meinem ganzen Herzen Zuflucht bei Lord Gaurachandras Füßen, die den wundervollen Samen des rein hingebungsvollen Dienstes leicht geben. Lord Chaitanya Mahaprabhu ist bekannt von allen Inkarnationen Krishnas als der Barmherzigste, der für unsere spirituellen Notwendigkeiten sorgt, wenn wir einfach über seine wunderbaren Taten hören und wenn wir über seine wundervollen Barmherzigkeit hören, die er bereit ist, den gefallenen Seelen zu geben, die bei ihm Zuflucht suchen. Lord Chaitanya Mahaprabhu zeigte seine Barmherzigkeit, was diesen Punkt betrifft, sehr in dem Fall von Srivas Thakur. Aber auch alle Devotees von Chaitanya Mahaprabhu haben das erfahren, wie Lord Chaitanya sich um sie kümmerte. Es gab einen ganz interessanten Devotee, er hieß Govinda Ghosh. Dieser Govinda Ghosh war zur Zeit seines Brahmachari-Lebens ein Diener von Chaitanya Mahaprabhu. Sowas wie ein Leibdiener, würde man in der deutschen Sprache sagen. Govinda Ghosh ging also jeden Tag mit Chaitanya Mahaprabhu mit, als dieser im Sanyas-Stand war. Und eines Tages, nachdem Chaitanya Mahaprabhu gegessen hatte, bat er um eine Haritaki-Frucht, die man nimmt, um die Verdauung zu fördern. Govinda Ghosh ging los und kam nach einer halben Stunde wieder. Und gab diese Frucht. Und Chaitanya Mahaprabhu aß sie, bat am nächsten Tag wieder um eine Haritaki-Frucht. Und da brachte Govinda Ghosh die Haritaki-Frucht schon nach 2 Minuten. Oh, sagte Mahaprabhu. Wie kommt es, dass du gestern eine halbe Stunde gebraucht hast und heute nur 2 Minuten? Govinda Ghosh antwortete, ich habe die Haritaki-Frucht gelagert. Ich habe mehrere gestern gekriegt, habe gelagert. Oh, sagte Mahaprabhu. Aber der Herr erhält uns doch. Wir brauchen nicht zu lagern. Ich sehe daraus, dass du nicht mehr für den Brahmachari und den Sannyasi-Stand im Leben bestimmt bist. Es ist dir bestimmt zu heiraten. Und Govinda Ghosh heiratete dann eine Frau, eine sehr nice Frau. Er war zuerst ein bisschen traurig, weil er seinen Service weiter ausüben wollte, aber jetzt ortsansässig werden musste. Und er heiratete, aber er sah den Auftrag Mahaprabhus da drin. Und er war ein sehr, sehr nicer Devotee, hatte einen sehr nicen Sohn mit seiner Frau und verehrte jeden Tag die Deities. Nur eines Tages ergab es sich, dass sein Sohn verstarb und kurze Zeit später seine Frau. Govinda Ghosh war aus allen Fugen geraten, also wie sagt man, völlig verzweifelt und lief zu seinem Deity hin und sagte, mein lieber Herr, was soll das? Daito, oder? Sagt man Daito? Oder? Wie sagt man? Staito, was soll das? Und der Deity sagte zu Govinda Ghosh, mein lieber Govinda, ich werde für dich sorgen. Wirst du für mich sorgen? Ja, wenn ich sterbe, dann brauche ich doch den Sohn, dass der die Zeremonie macht, die letzte Verbrennungszeremonie. Sagte Govinda. Er sagte der Deity, ich werde für dich sorgen. Wann machst du denn auch die Verbrennungszeremonie für mich? Ja, sagte der Deity. Es war, ich muss jetzt mal überlegen, es war doch ein Chaitanya-Deity, ne? Ich glaube auch Gopinath. Ja, yeah, actually, es war Gopinath. Ein Krishna-Deity, Gopinath. Gopinath sagte, ich werde für dich die Verbrennung machen. So, am Todestag von Govinda wurde der Deity in eine Büsche gekleidet, wie immer. Als der Altar aufging, sahen jedoch die Pujaris, dass sich Gopinath eine Trauerkleidung angezogen hatte. In Indien trägt man, wenn man trauert, weiß. Er war weiß angezogen, obwohl sie ihn in eine andere Kleidung eingekleidet hatten. Govinda hatte ja seinen Deity gebeten, für ihn die Verbrennungszeremonie zu leiten. Und da hat der Deity sich tatsächlich daran erinnert und sich weiß gekleidet. So wurde der Deity dann genommen und hat die Verbrennungszeremonie angeleitet von seinem Devotee. Krishna ist der Erhalter seiner Devotees. Und als Chaitanya Mahaprabhu sein Govinda Ghosh, seinen sehr lieben Leibdiener, bat, Grihastha anzunehmen, hatte er das schon im Sinne. Er wollte der Welt zeigen, wie Krishna sich um seine Devotees kümmert und seine Devotees nicht alleine lässt in ihrer Situation, wenn sie sich ihm hingeben. Ein sehr nice Prinzip. Ja, will ich jetzt mal sehen, sind irgendwelche Fragen da, die ihr habt? Ja. Wollen wir ein bisschen das Fenster aufmachen, Govahari, für die?
Krishna ist ja in Indien so ein bisschen berüchtigt, ne? In dem Zusammenhang. Also viele, ich weiß nicht, Bangalore-Tempel haben sie nicht den Vrindavan Krishna auf dem Altar einstellt, sondern den Dwarka Krishna, weil sonst kommen die Leute und sagen, Der Vrindavan Krishna, der macht seine Devotis arm, zu denen gehen wir nicht. Ne? Mhm. So, und wir vertrauen ja Krishna. Aber was heißt dann eigentlich so ganz praktisch, also jetzt so vom materiellen so Leben irgendwie, also ein neues Projekt irgendwie, was heißt es eigentlich ganz konkret, jetzt Krishna, sich Krishna da anzuvertrauen?
Du musst diese Frage lösen wie jede andere spirituelle Frage. Du musst zunächst einmal fragen, wo bin ich ganz konkret in meinem spirituellen Leben? Nachdem du diese Frage gelöst hast, musst du entsprechend deiner Eigenschaften dich Krishna nähern. Das ist das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein, dass es so vielschichtig ist und so detailliert. Ist fast wie die Ayurveda. Ich möchte den Beispiel aus der Ayurveda nennen. Ein ayurvedischer Arzt würde niemals sagen, alle müssen Rohkost essen, weil es gibt manche, die haben nicht den Magen, um das zu verdauen. Er würde auch nicht sagen, alle sollen dies machen oder jenes machen, oder Triphala morgens nehmen, sondern er wird der Konstitution entsprechend Tipps geben. So, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich Krishna anvertraut. Man muss herausfinden, wo bin ich, wo stehe ich. Und auch zum Beispiel diese Frage mit dem Ashram wird da sehr wichtig. Ein Grihastha zum Beispiel wird sich anders Krishna anvertrauen als ein Sannyasi. Wenn ich zum Beispiel merke, dass, sagen wir mal, das wirtschaftliche Leben eng wird bei mir. Ich sage immer, Gora Hari hat ein neues Auto, aber das bin eigentlich ich. Das ist eine Last. Und dann trage ich andere finanzielle Lasten, die also manchen von euch, wenn ich sie laut sagen würde, ja, da werden einem die Knie weich, selbst mir, wenn ich mich daran erinnere. Was ich merke, ist, ich als Devot, ich bin ein Sannyasi, ein Prediger. Ich werde anfangen, ordentlich zu predigen. Und in dem Augenblick, wo ich dieses Dharma erfülle, merke ich, dass sich hier so ganz viel Lakshmi ansammelt, dass man das schnell weggeben muss zum Schatzmeister. Das ist immer wieder die Sache. Das ist für mich das Arrangement in diesem Leben. Als Sannyasi Wissen zu geben. Und wenn ich dann richtig situiert bin, komme ich in dieses Versorgungssystem hinein. Wenn wir nicht genau es hängt nicht mit Qualifikation zusammen, sondern wenn wir nicht diese Situation in unserem Leben haben, müssen wir sehen, dass wir eine andere Richtung einschlagen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr nices Seminar gehabt auf der Vedenakademie. Sehr, sehr nice. Die Vedenakademie lehrt ja Themen, die vedische Themen sind, aber die den Menschen helfen, auf der Ebene, wo sie Fragen stellen, Antworten zu finden. Also da gibt es astrologische Dinge und da gibt es andere Prashna-Dinge und Vastu-Thematik und so. Alles sehr nützliche Dinge im Lebensinhalt. Und für das Lebensstil. Und eine wichtige Erkenntnis, die wir da gemacht haben, ist, dass für viele Menschen es wichtig ist, ihr Dharma herauszufinden. Die Pflicht, die sie in diesem Leben haben. Denn Krishna wird den meisten Menschen durch ihr Dharma wenn sie ihr Dharma erkennen und ausüben, wird er ihnen dort begegnen. Also wenn was es ganz praktisch heißt, ist, dass wir herausfinden, wo stehe ich im Leben? Was sind jetzt die Lebensaufgaben, die ich in einem spirituellen Sinne eingedenk der Gesetze Gottes erfüllen muss? Und so wie man in dem Dharma drinsteckt, ist man sofort super verankert. Nun, gleichzeitig muss man aber das Sanatam-Dharma, den ewigen Ruf, oder die ewige Verpflichtung ausüben, um spirituell auch richtig verankert zu sein. Denn wenn man nur im Dharma richtig verankert ist, hat man noch nicht die großen Fragen des Daseins gelöst. Wer bin ich in Bezug zu Krishna? So, mir ist es sehr wichtig, diesen Punkt immer wieder herauszuheben und ihn sehr klar zu unterstreichen. Und die Vedenakademie oder das Arbeiten der Vedenakademie geht wahrscheinlich, ich habe jetzt in zwei Gespräche erst mit Gadada darüber gesprochen, und es kann ja sein, dass sich Gadadas Ideen wieder verändern werden unter dem Einfluss der Veränderung. Aber das mit dem Dharma ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, was immer wieder auftaucht bei den Menschen. Wenn Menschen ihr Dharma verstehen, und dann werden sie verankert werden und sein werden. Ja.
Ich finde an dieser Stelle in Gora Shiromanis Frage interessant, vielleicht gerade an der Stelle, wo ja auf der einen Seite die Veden betonen, dass es Dharma wichtig ist, und wir das ja, ich habe es gemerkt, wenn man es bei den Menschen anspricht, hat man unglaublich viel Recht. Weil von 100 Leuten haben 90 das Gefühl, dieses Dharma nicht gefunden zu haben. Und, aber auf der anderen Seite sagt Krishna nun, Sava Dharma Parijata, Mamikam Sharanandasha. Also der Sharanagati, der das Dharma dann wieder. Im Dharma verankert zu sein, bedeutet ja in der vedischen Kultur einfach nur ganz, ganz normal seinen Platz in der Gesellschaft gefunden zu haben.
Ja, ja, ja.
Krishna ja noch kein Stück angegeben.
Also das ist, ich bin sehr dankbar für diese Frage. Was der Sharanagati-Weg, das spürt man ja, der geht so ein bisschen auch über das, transzendiert das Dharma so ein bisschen. Ich bin halt in meinen Überlegungen und in meinem Erkennen dieser Thematik, also ich muss die Frage erstellen für die kassettenhörende Nachwelt. Wie ist es, sagt Gadata? Auf der einen Seite sagen die Veden, man muss das Dharma finden. Auf der anderen Seite sagt Krishna, gib auf alle Dharmas und gib dich einfach mir hin. Ist da nicht ein Widerspruch? Weil es ist so, das ist ein sehr diffiziles Thema. Ich hoffe, dass ich das richtig ausdrücken kann. Krishnas Aussage, gib dich einfach mir hin, ist wirklich abhängig von der Hingebungsfähigkeit des Einzelnen. Und das ist eine Frage der inneren Reinheit, dem Klarsein. Es gibt zum Beispiel, spreche mit manchen Devotees, die mir wirklich sagen, nachdem sie deutlich das überlegt haben, ich will mich einfach Krishna nicht hingeben. Ich finde es total gut, dass sie das so ehrlich sagen und so wahrhaftig da sind. Das ist, Prabhupada sagte einmal, unser einziges Problem, was wir haben, ist, Krishna zu akzeptieren. Wenn wir das tun, wenn wir Krishna voll und ganz akzeptieren, dann kommen wir auf diese Ebene, zu dem uns der Sharanagati-Weg bringen möchte. Nun, der Sharanagati-Weg ist wie jeder Weg ein Weg, der hier anfängt und ein Ziel anstrebt, der völligen Hingabe. Man wird sich am Anfang des Sharanagati-Weges noch nicht ganz Krishna hingeben können. Ist der Weg deswegen unerheblich und nicht wichtig? Nein, wir geben uns so weit hin, wie wir es können, wie es unser jetzigen Entwicklungsstand und unserer jetzigen Verwirklichung entspricht. Und dann werden wir sicherlich auf diese höhere Ebene kommen. Das Schlimmste im spirituellen Leben kann sein, dass die Devotees versuchen, etwas zu machen, was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht machen können, und dann psychologisch Chivraks werden. Hare Krishna, wie, also es ist nicht nur bei Devotees die Gefahr, das ist überall so die Gefahr, nicht, dass man in einer Illusion lebt. Ich möchte euch ein sehr schönes Beispiel geben, was in der Nishinga Purana gegeben wird, über diese Frage nach dem Dharma. Es gab einmal eine rechtschaffene Frau, die nur ihr Dharma ausübte und deswegen über hohe seherische Eigenschaften verfügte. Diese Frau lebte nur als eine, was sie tat, war ihrem Ehemann zu dienen. Das war ihr Stridharma, das Dharma der Frau, was die damals so ausübte. Nun, parallel in einem anderen Land gab es eine Familie, war ein rechtschaffener Brahmana, der mit seiner Frau ein wunderschönes Kind erzeugte und dieses Kind in den Aufgaben der Textinterpretation und Textlehre unterrichtete. Dieser Sohn, er hieß Dharmagupta, glaube ich, oder nennen wir ihn mal Dharmagupta, Dharmasetu, wurde nach dem Tod seines Vaters zu einem sehr Vortragsgebender, so etwas, was ich tue, der über die Rigveda las und interpretierte. Er verließ seine Mutter und zog durch die Lande als großer Lecturer. Seine Mutter jedoch, die ihren Ehemann und ihren Sohn verloren hatte, wurde unglaublich traurig darüber und wie es heißt, es darbte ihr. Kennt ihr diesen Ausdruck? Es darbte ihr heißt, sie hatte nicht genug zu essen, kleidete sich in Fetzen und so weiter und sie war traurig. Nun, Dharmasetu kam eines Morgens an einen Fluss, er nahm sein Bad, er hatte am Vortag eine Vorlesung gegeben und lebte als Asket jetzt, er hatte am Fluss übernachtet. Und nachdem er sein Bad genommen hatte, wusch er seinen Gamsha aus und legte es hin. Sein Lungi, das hier ist ein Lungi, das Beinkleid, sagt man in Deutsch. Und als es zum Trocknen hinlegte, sah er zwei Vögel, die von oben heruntertauchten, seine Kleidungsstück nahmen und in die Luft gingen, um damit wegzufliegen. Er sah zwei Vögel, die vorbeikamen und auf sein Lungi schissen. Kennt bestimmt jeder diesen Ausdruck. Ihr Mistviecher, sagte er, wie könnt ihr das machen? Das ist mein sauberes Lungi und ihr tut dort euren Fikus rauf. Schlepp. Dann schaute er sie so zornig an, dass die Vögel, getroffen von seinem Zornesblick, zu Asche wurden und vom Himmel herunterfielen. Er dachte sich, fahr out, ich bin ja ganz schön powerful. und ging dann Almosen sammeln und kam zu dieser Frau, zum Haus der Frau, die so rechtschaffen ihrem Dharma folgte. Er klopfte an und sie war noch dabei, ihrem Gatten aufzutragen, also Speise aufzutragen. Klopfte nochmal, ich bin noch hier. Aber sie guckte nur kurz und gestikulierte, warte, ich muss noch gerade meine Pflichten zu Ende führen. Und sorgte dann dafür, dass ihr Ehemann die Hände gewaschen wurden. Sie brachte eine Schale und schüttete es auf. Und dann kam sie zur Tür und fragte, na, was kann ich für dich tun? Ach, Mutter, sagte Dharmasetu, ich bin so, warum lässt du mich denn so lange stehen? Da schaute sie ihn an und durch ihre seherischen Gaben sah sie alles. Dharmasetu, ich bin nicht wie die Vögel, die du heute Morgen zu Asche verbrannt hast. Sei nicht zornig auf mich. Dharmasetu, du hast dein Dharma noch nicht gefunden. Deine Mutter braucht dich. Sie hat dir das Leben gegeben und du musst sie versorgen. Mein Tipp ist, gib diese heuchlerische Tätigkeit auf, die du ausübst, denn du bist doch nicht so weit. Geh nach Hause, am achten Tag von jetzt wird ein tugendhaftes Mädchen zu dir kommen, heirate sie, sorge für deine Mutter. Und später dann, wenn du eine Familie gegründet hast, die selber für sich sorgen kann, dann werde ein Devotee von Nrisingadev und gebe alles hin. Such Zuflucht bei Nrisingadev. Mein Tipp an dich, ich habe es jetzt nur mal gesagt, tu es oder tu es nicht, es liegt an dir. Hier kriegst du deine Almosen, auf Wiedersehen. Ach, Marcel, du gehst zurück zum Fluss und aß mehr oder weniger mechanisch das herunter und kehrte dann nochmal zurück und fragte sich, woher weißt du das? Und woher wusstest du, dass meine Mutter ohne Ehemann ist? Und woher wusstest du das mit den Vögeln? Und wie kannst du dir anmaßen, diese Tipps zu geben? Dharma Setu, ich folge meinem Dharma, wenn du es nicht tust. Dem, der Dharma folgt, wird durchs Dharma beschützt. Und der, der sich gegen Dharma richtet, wird von dem Dharma gerichtet. Frau sagte, ja, damals, du, danke, ich überlege mir das mal. Ich gehe schon mal zurück, wenn sich so einstellt, dann sehen wir ja. Tatsächlich, am 8. Tag, wie sie gesagt hat, kam ein Brahmana, der eine Tochter im heiratsfähigen Alter hatte, mit guten Qualitäten und allen Schmuckstücken, eines edlen, also charakterlichen Schmuckstücken, und heiratete sie und lebte dann danach. Diese Unterweisung ist so typisch vedisch, nicht? Also tu erstmal dein Dharma und so weiter. Nun, diejenigen, die aber diese Liebe zu Krishna verspüren, Gadatha, die alles auffrisst im Herzen und die sagen, ich muss jetzt in diesen Weg gehen, und die sich da weiterentwickeln wollen, die sind ausgenommen diesem Gesetz. Aber das ist etwas sehr Hohes, Liebe für Krishna. Ja.
Diese Liebe zu Krishna, wie hast du es formuliert, die alles aufreißt? Also
die alles aufreißt, ja. Diese gesetzmäßige.
Das klang jetzt ja so, als wenn keiner jetzt hier im Raum sagen würde, das ist jetzt mein Weg. Dann würde also jeder jetzt sagen, ich muss jetzt dem Dharma folgen.
Ja.
Also, die meisten von uns würden das so sagen würden. Würde ja bedeuten, dass dann die Sarvadharma-Paritya für uns noch keine Relevanz hat. Aber das glaube ich noch nicht. Das muss ja für uns auch eine praktische Bedeutung haben, dieser Vers. Oder du sagst, weil es klang,
ja, wie du sagst, ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe.
Liebe zu Krishna, dass man praktisch nicht mal mehr ans Dharma denken kann. Dann,
ja.
So. Die Synthese sozusagen jetzt schon, wo wir halt noch weder unser Dharma gefunden haben, noch diese Brennung,
ja,
zu Krishna. Also irgendwie jetzt
Platz. Da sage ich ja, der Weg des Sharanagatis führt auf einer Stufe, das ist ja so ein Weg, der führt auf einer fängt an, und wenn man ein Anfänger auf dieser Stufe ist, wie also ich persönlich denke, dass viele von uns das sind, dann gibt man sich halt Krishna noch nichts, dann tut man, was man tun kann. Unter der Aufsicht eines spirituellen Mentorens, der uns anleitet und sagt, ja, hier würde ich dir empfehlen, ein bisschen vorsichtig zu sein, dich ein bisschen noch zu situieren und so. Und durch diese, sagen wir mal, durch die Anleitung eines spirituellen Mentors, da wird er eben sehr wichtig, können wir besonders durch das Hören über Krishna, dazu ist ja die Hare Krishna Bewegung gemacht, und das Chanten, werden wir schnell diese Unreinheiten und Bedingtheiten reinwaschen können, oder schneller als nur so ein dharmisches Leben zu führen. Nicht? Und wir sind sozusagen auf der Eilspur. Der Dharma ist ein etwas langsamer Weg, aber wenn man, während man sein Dharma ausübt, mehr und mehr über Krishna hört, kann man auch das Dharma zu Krishna-Dharma machen. Nicht? Also spiritualisieren und so. Ich will mal so sagen, in unserer Bewegung sieht man das ganz praktisch, dass sich die Devotees, die sich dort ansiedeln, wo sie dharmisch so ein bisschen hingehören, und da Krishna dienen, bessere Voraussetzungen haben, als die Devotees, die ihrer Natur nicht folgen und entgegen ihrer Natur das Unmögliche versuchen. So, wenn du dieser Sarvadharma Paricaja-Vers hat also verschiedene Nuancen der Schalennarrative fährst. Und je mehr du dich in ihn einlässt, desto schneller kommst du zum Ziel. So würde ich sagen. Ist das klar, was ich von der Aussage sage?
Ich habe immer noch so einen Bruch, so einen Verständnisbruch.
Ja.
Deswegen würde ich sehr gerne schließen. Zwischen dieser. So.
Sagen wir mal so, ich verstehe schon. Wir fühlen nicht einfach ein Weg in der Hare Krishna Bewegung, einfach nur ein vedisches Dharma-Leben. Das musst du zugeben. Also, das ist wirklich nicht nach den ganzen vedischen Informationen. Wir lösen, können uns aber auch nicht ganz von unserer Lebenssituation lösen. So gehen wir in den Bereich des Savadharma, gebe alle Dharma-Arten auf, so auf, dass wir die Dharmas, die wir noch brauchen, Situation, Ashram-Fragen und so weiter, mitnehmen und uns mit diesen Dingen, die noch nötig sind für unsere Unterstützung, umgeben, um dann diese spirituellen Tätigkeiten besser aus- und ungestörter ausüben zu können. Wie Bhaktivinoda Thakur das sagt, für jeden Devotee wird es wichtig sein, eine physische, emotionale und soziale Stabilität anzustreben, so wie es geht. Und das sind Dinge, die im Varnashram wichtig sind. Nur diejenigen, die im Raga Bhakti verankert sind, und Raga Bhakti ist etwas, was schon auf der Stufe des Ruchis, was da am sinnvollsten angestrebt wird, die werden sich über diese Dinge hinwegsetzen können. Ich hoffe, dass du jetzt nicht enttäuscht bist, weil mit der Antwort, die ja sagt, wir sind nicht so fortgeschritten, wie wir denken. Also, und du musst eins verstehen, weil wir sind doch nicht total auf diesem vedischen Bereich. Wir sind hier und unser Varnashram-Dharm ist ja so ein Daivi-Varnashram-Dharm mit Krishna im Mittelpunkt. Und das ist doch schon ganz gut. Das geht doch sehr in die Richtung der Hingabe zu Krishna. Auch was wir hier so tun in unserem Leben, hat ja Krishna sehr, sehr im Mittelpunkt. Hat Krishna sehr, sehr zu tun. Sieh mal, auch so eine Person wie ich zum Beispiel. Ich tue ja auch mein Dharma. Es ist ja nicht ein Zeichen von Fortschritt, dass ich Sannyas bin, sondern ich bin einfach ein Prediger. Ich tauche ja auch zu anderem nichts. Und ich bin ja auch nicht, ich sage, es ist auch nicht ein Zeichen von Fortschritt, dass ich ledig bin, sondern ich wäre der schrecklichste Ehemann im Universum. Hat also nichts damit zu tun. Ich bin einfach richtig situiert, entsprechend meiner Befindlichkeit. Und hier tue ich jetzt meine Pflichten ausüben. Predigen und Leute sehen und ja, es ist harte Arbeit. Ne? Also, da tue ich mal Service für Krishna ausüben. Und ich denke, dass Grihastas, die Grihastamäßig da in ihrem Dharma drin sind, sind genau auf der gleichen Stufe. Jetzt, was diese tiefen spirituellen Fragen betrifft, von spirituellen Fortschritt, da spreche ich jetzt mal lieber nicht drüber, weil die nicht sichtbar sind. Die kann man feststellen in den. Da müsste man die Symptome vom Bhava studieren und sehen, wo bin ich da angesiedelt. Das ist jetzt eine andere Diskussion. Ja, Hare Krishna. Savadamam Paritya, gib alles auf. Ich denke, in der Vergangenheit wurde das so interpretiert, dass wir uns von allen Sicherheiten gelöst haben und du weißt, wie weit wir gekommen sind. Ich sage nochmal, dieses Wort Savadamam Parijaja wurde so gedeutet, dass man alles aufgibt, auch die ganz normalen menschlichen Sachen, emotionale und soziale Sicherheiten. Und dann hat man gesehen, wohin man dahin kam. Mit den Menschen, die vielleicht nicht immer so glücklich waren und so gut verankert sind. Also meine entscheidende Antwort, glaube ich, für dich ist, dadurch, dass wir unser Dharma zum Krishna-Dharma machen, wir situieren uns und dienen uns Krishna, gehen wir auf dem Weg des Sava, geben wir schon einige vedische Dharmas auf, ganz viele sogar. Und die wir noch brauchen, erhalten wir in dem Yukta-Vairagya-Prinzip. dass wir die Dinge, die uns nützen im spirituellen Leben, annehmen und nicht von uns weisen.
Dharma sind ja auch Identifizierung letztlich. Also macht
ja, ja.
Und stimmt, die will dann die Brüche eigentlich hinter sich lassen.
Ja. Gut, wir können da gerne noch drüber sprechen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig für die Arbeit der Vedenakademie, sich da noch mehr Gedanken drüber zu machen. Aber das können wir jetzt zusammen machen. Mhm. Ja, wir haben noch Zeit sogar. Ich möchte, ja, Guru Shiromani.
Darf ich da vielleicht mal nachfragen, lesen wir nach Halben, warum gelingt uns das nicht? Ich meine, die wenigsten, die Bodhis, fühlen sich ein in ihrem Dharma verankert und wie stracken wir so schön. Also es ist nicht nur individuell, auch kollektiv. Weil es ist wirklich nur einfach der Bruch in unserem Bewegung, der jetzt durch die letzten Jahre stattfindet. Was machen wir falsch? Wir machen das falsch.
Also ich denke, wir haben zum Teil vielleicht auch schwierige auch Erwartungen in Krishna. So schlecht leben wir doch gar nicht. Du hast doch was zu essen. Hm. Aber auch viele Schulden vielleicht, ich weiß nicht.
Das ist eher eine mentale Sache.
Da kommen so viele Faktoren zusammen. Das ist ein schwieriges Thema.
Aber es ist ja letztlich das Thema, wo sich für die meisten dieses Vertrauen aufbaut. Wie, wenn ich jetzt Krishna-Bewusstsein praktiziere, wie ich mit Krishna einfach nur, wie weit geht es denn wirklich, dass man ganz konkret auch so besser, wenn es nicht der Fall ist, dann, das ist der Grund, warum es mir verlassen.
Ja. Ja. Herzlich willkommen. Ja. Ich möchte das in diesem Kontext gerne beantworten. Für die meisten Devotees im spirituellen Leben wird es nötig sein, sich, wie Bhaktivinoda Thakur das ausdrückt, zu situieren. Und das ist nicht einfach. Das ist auch nicht für die, sagen wir mal, Non-Devotees viel einfacher. Einfach, dass die sich einreihen in das Heer der Arbeitnehmer und ein gedankenloses, adamisches Leben. Dadurch kann man noch nicht sagen, haben Sie das Problem gelöst, an dem wir streckern. Das ist nicht einfach, sich in dem Kali Yuga richtig zu situieren. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt, den ich persönlich wirklich sehe, ist, dass auf dem Wege hin zu Krishna kommen wir alle an unsere ganz persönlichen Herausforderungen heran. Herausforderungen, die vielleicht sogar aus einem vorangegangenen Leben noch an uns kommen. Und diese Herausforderungen zu begegnen und diese Hindernisse zu übersteigen, ist etwas, was sehr viel Hingabe benötigt. Und auch das Bewusstsein. Hier ist etwas, wo ich nicht aus eigener Kraft drüber komme. Und ich denke, dass viele Devotees in der Bewegung von Krishna Bewusstsein nicht immer genau sich dieser Thematik bewusst sind und überrascht sind, dass überhaupt Herausforderungen kommen, weil sie die Erwartung hatten, durch das Eintreten in einer Bewegung geht alles automatisch voran. Aber wenn du mal ganz ernsthaft die Lektüre durchstudierst von anderen spirituellen Wegen, ist es immer, wenn sich Leute direkt Gott hingeben wollten, ein Kampf gewesen. Ob es nun der Heilige von Francisco, ich meine, selbst der hat gerungen wie nur irgendwas um seine Gotteserkenntnisse. Also wirklich, das ist, wenn man da diese Bücher, die Tagebücher oder Dinge liest. So dieses, ich denke, dass wenige Menschen bereit sind, auch wenige Devotees bereit sind, so zu ringen um ihr spirituelles Leben. Prabhupads Leben, wenn du dir das anschaust, das war nicht alles läuft wie geschmiert, sondern die Ehe war nicht so, da waren viele Enttäuschungen in der Ehe da. Dann der Weg, das Krishna-Bewusstsein in den Westen zu tragen, war nicht einfach. So, für unser Weg ist letztendlich ein sehr anspruchsvoller Weg, wenn es auf den Weg der Hingabe geht. Und ich denke ganz ehrlich, weil viele Menschen diesen hohen Anforderungen nicht so, sagen wir mal, nicht so entsprechen können. Ich merke es ja selber in meinem Leben, es ist wirklich ein Ringen. Ich ringe in meinem spirituellen Leben unglaublich. Ein heiteres Ringen, weil es Spaß macht. Das ist die einzige Aufgabe des Lebens, die ich sehen kann als lebenswert. Nicht aber weil viele, ich würde mal so sagen, weil das ein Ringen ist, müssen die Devotees sich mehr bewusst werden über Varnashram. Hare Krishna! Hare Bol, das ist ja wirklich eine große Freude. Wir haben so an dich gedacht und sogar über dich diskutiert, Jana Samadhi. Ja, im Guten meine ich. Im Guten. Hare Krishna. So, ich bin noch nicht ganz zu Ende. Deswegen, mir ist das so von Schuppen gefallen, wie Bhaktivinoda Thakur die Sache angeht. Er hat dieses tolle Buch geschrieben, Bhaktialokya, ein Buch, was ich euch wirklich empfehlen möchte. Und da sagt er, für die allermeisten Praktizierenden im spirituellen Leben ist es wichtig, im Varnashram sich zu situieren. Und er gibt, er sagt, und wie er das so sagt, sagt er, man wird sehr klar, man soll die essentiellen Dinge eines Varnashram-Systems nehmen. Man wird ja nicht das gesellschaftliche System jetzt im Westen nehmen. So etablieren kann. Aber es geht da um emotionale, physische und soziale Stabilität. Das merkt man wirklich. Menschen, die nicht auf dieser Ebene irgendwann mal stabil werden, die haben einfach nicht die Kraft für diesen spirituellen Weg, der wichtig ist. Die sind so bedrückt, dass die gar nicht sich befassen können damit. Wie einer, der hungrig ist, der den Nektar auf die Wurst aus der Hand legt. Das ist ein gutes Buch, ich weiß. Aber ich bin hungrig. Nicht also. So, unsere Bewegung wird wohl den Aufgang, ich denke, was wir zuerst lernen müssen, ist, die Bodhis zu ermutigen, in dieser, sagen wir mal, nicht zu schnell, also zu ermutigen zu sagen, es ist nicht der einzige Weg, sich im Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, dass man Mönch wird. Das ist für die meisten vielleicht gut, wenn sie studieren und eine sich da irgendwie da situieren. Denn wir haben im Augenblick eben noch keine guten Situierungsmöglichkeiten in unserer Bewegung. Wir sind noch zu frisch, zu jung und haben auf unsere Aufmerksamkeit über lange Jahre den Punkt diesen ganz spirituellen Punkt zugewendet. Und ich finde, das ist die Größe der Hare Krishna-Bewegung. Sagen wir mal, dieses Geistige, an diesen geistigen Dingen zu arbeiten und die zu verstehen. Und ist aber auch die Aufgabe, ehrlich zu sagen, in manchen Bereichen sind wir jetzt noch nicht kompetent. Wir haben das noch nicht so entwickelt. Besser, man sieht dann da, wie man das im normalen Leben machen kann. Ein Devotee sagte einmal, Krishna ist höchst zuverlässig und ISKCON ist höchst unzuverlässig. So hat er das zusammengefügt. Klar, wir sind. Das ist keine große Reklame. Aber uns geht es ja nur um Krishna und wir müssen ehrlich sein: die anderen Dinge, gesellschaftliche Dinge, wir sind da sind wir noch nicht so gut. Nicht? Viele Denker in unserer Bewegung sagen, wir sollten uns auf zwei Dinge konzentrieren. Spirituelles Wissen geben und Orte zur Verehrung schaffen. Die anderen Bereiche sollte jedem einzelnen Individuum überlassen werden. Natürlich brauchen wir für diese Dinge auch Mitarbeiter. Und müssen wir sehen, wer passt und wie lange passt jemand in diese Mitarbeit. Also viele Devotees haben das Modell, dass der Tempel eine Ausbildungsstätte ist wo man diesen spirituellen Punkt geht und dann geht man in andere Bereiche des Lebens. Und hier und da wird in der ISKCON glorreiche Versuche unternommen, zum Beispiel mit dem College. Das ist eine Sache, wo wir und da kann man vielleicht, die Hoffnung ist dort, Lehrer anzustellen aus den Devotees, die auch davon leben können. Ich finde das sehr schön. Merkt ihr, diese Diskussion ist sehr hilfreich. Ich gebe zu diesen Fragen, die bestehen. Ich habe dich gesehen, Gabi, und du bist die Nächste. Und dann ist Adi Shesh vielleicht. Ist das okay? Oder Gadadhar, brennt es dir so?
Vielleicht nur ganz.
Ja, ja, weil das ist gerade noch sein Punkt, wenn es dann brennt. Ja.
Ich habe ja eben auch so meine Gedanken darüber gemacht die letzten Jahre.
Ja.
Weil das hätte man natürlich irgendwie gerne, dass man total spirituell drauf ist, also Krishna-Bewusstsein, ja. Also Krishna mich hingibt und trotzdem eine ganz tolle Situation in der Macht der Welt. Da hätte man ja beide Seiten in sich so richtig schön erfüllt. Und vielleicht geht das auch gar nicht. Ich sehe das ja auch viele Leute, die bei uns gekommen sind in letzter Zeit, die sind von dieser TM-Geschichte. Und die, das ist auch so eine Gruppe mit einem spirituellen Anspruch, die eben total die Naturgesetze erfüllen wollen und alles ganz perfekt nach dem Leben machen wollen.
Aha.
Wenn man denen Krishna-Wusstsein präsentiert, die haben keine Chance, das zu verstehen. Das ist unmöglich. Also die sind so sehr drin in ihrem Verständnis der Naturgesetze und wie das alles funktioniert. Die haben ja Geld, das läuft bei denen auch institutionell. Dass die eigentlich, das ist hoffnungslos. Also denen zu versuchen, nur diese Idee von Hingabe zu Krishna zu sehen. Naja, das Krishna kennen, das sind die Naturgesetze. Das geht einfach nicht drüber hinaus. Und vielleicht ist das auch gar nicht möglich, dass man.
Die haben nur ein immanentes Verständnis. Gott ist in der Welt, aber nicht außerhalb von ihr.
Ja, ne? Ja. Also vielleicht geht es ja gar nicht, dass man sich gleichzeitig nach Macht und Welt bequem macht, also dass man es da einfach gut hat und gleichzeitig den Weg, den direkten Weg zurück nach Hause
geht. Doch. Ja, es gibt diese Möglichkeit. Das ist halt das. Prabhupada sprach davon, Krishna Karma, dass du all deine Dinge dann nimmst und zu Krishna gibst. Das ist Krishna-Karma. Dass du das tust, was du...
Krishna-Dharma oder
Krishna-Karma? Ja, dass du... Das ist Karma-Mishra-Bhakti ist es. Du tust, was du willst und sagst dann, hier, ist ein bisschen für dich. Während der Bhakta sagt, was willst du denn, Krishna? Was ist für dich? Und der gibt bevor... Der fragt gar nicht, was er will, sondern gibt es dir Krishna. So ist mein Verständnis. Gabi, können wir ein bisschen noch warten mit dir, weil ich weiß, diese Diskussion, hier würde ich auch gerne Adi Shesh Prabhu einladen, etwas zu sagen, weil Adi Shesh Prabhu hat sich viele Gedanken darüber gemacht und wollte auf unserem Projekt und wird mir vielleicht auch ein bisschen helfen zur Balance. Ja, Adi Shesh Prabhu. Gabi, wir kommen zu dir. Nicht? Aber das ist gerade so eine Diskussion. Adi Shesh Prabhu, möchtest du da...
Kannst du das nur so spontan gerade eingefallen?
Ja.
Wenn man diesen Vers, gibt alle Arten von Dharma auf und ergibt sich mir, kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet es, alle Dharmas aufzugeben. Man kann sich auch die Frage stellen, was bedeutet es, ergibt sich mir. Und für einen Gottgeweihten ist es ja so, dass sich Krishna zu ergeben bedeutet, alles in Krishnas Dienst zu stellen. Also auch das Dharma.
Ja.
Wenn wir das Dharma an Krishnas Dienst stellen, dann geben wir das materielle Dharma dadurch auch allmählich.
Und spiritualisieren es.
Ja.
Finde ich gut, Adi Shesh, dass du das sagst. Also ich möchte nochmal sagen, ich habe in meinen Antworten, mir geht es immer sehr darum, klarzustellen, was ist reine Bhakti. Es gibt aber den Weg, dass man Dharma in Krishnas Dienst stellt und zu Krishna Dharma macht. Also Krishna Karma, Krishna Dharma und so weiter.
Ist das jetzt reine Bhakti?
Das ist Karma Mishra Bhakti. Nicht? Mit dem meine, seht mal, meine Interessen sind doch gar nicht meine Interessen aus spiritueller Sicht gesehen. Das sind fremde Dinge, die sich im Geist und im Körper entwickeln. Und reine Bhakti ist jetzt von der spirituellen Seele her die Beziehung der Liebe zu Krishna. Das ist wichtig, das auseinanderzuhalten. So, auf der Anfangsstufe tust du halt von der bedingten Ebene her Krishna erdienen. Und das reinigt dich so, dein Karma Kama Mishra Bhakti, reinig dich so, dass du zum Shuddha Bhakti kommen kannst.
Und dann stellt man, das ist jetzt der Punkt, und dann stellt man seinen Dharma nicht mehr in Krishnas Dienst, alles bis auf seinen Dharma, oder?
Wenn man im Shuddha Bhakti ist. Ja, stellt man es in Krishnas Dienst, aber anders. Nicht, weil man Wünsche hat, die man selber erfüllen will, sondern weil man einfach nur den Wunsch hat, Krishna zufriedenzustellen. Das ist eine sehr hohe Stufe. Das ist mein Verständnis. Ja. Gabi.
Ja, ich möchte auf ihn vielleicht so antworten, was er gefragt hatte, wenn er Leute auf der Straße anspricht und sie darüber informiert, dass sie eben alles Krishna geben sollen. Und so. Also ich denke schon, man muss diese Leute informieren, dass das nicht einfach ist, aber dass auch die Chance besteht, dass man die Hindernisse auch annimmt und dass dass das auch die Freude ist.
Ja.
Also man sollte sich darüber freuen, über die Hindernisse auch.
Ja.
Das sieht man in dem Moment nicht, aber später sieht man das.
Ja.
Weil man muss einfach Herausforderungen haben, denke ich. Das ist wichtig. Es kann nicht sein, dass man ein gemütliches Leben hat. Das ist es nicht. Und das ist es nie.
Ja.
Auch im übrigen Leben nicht. Und das muss man eigentlich annehmen. Ne?
Danke. Mhm. Ja. Also Gabi sagt ganz pragmatisch, Hindernisse zu überwinden gehört zum Weg dazu und das ist eine freudvolle Sache. Das ist nicht etwas Schwieriges. Mhm. Ja. Ja. Gut, jetzt hat noch Adishesh Babu und dann vielleicht Gora Shiromani. Ja, ja.
Es ging jetzt um das Thema, dass Krishna uns erhält. Und zur gleichen Zeit kann er uns aber auch alles wegnehmen, was du auch also beschrieben hast, dass manchmal der beste Freund einen verlässt oder Ehepartner oder so. Also Krishna kann uns auch alles wegnehmen. Und deswegen ist er eigentlich in der materiellen Welt eine wirkliche Sicherheit nie so richtig. Eine gewisse Unsicherheit ist er immer da.
Ja.
Gegenüber Krishna, der kann ja auch sagen, jetzt ist es soweit, jetzt nehme ich dir mal was weg. deswegen, wie ist es mit der spirituellen Sicherheit? Kann man das auch so verstehen, dass Krishna unser spirituelles, weil du hast gesagt, das, was bleibt, ist, dass Krishna immer da ist.
Ja.
Selbst wenn alles weg ist.
Ja.
Und wie ist es mit dem
mit der spirituellen Sicherheit?
Bewusstseins.
Ja.
Erhält das Krishna? Und wie erhält er das? Weil auch in Bezug zum spirituellen Fortschritt. Also bei mir persönlich, ist jetzt auch persönlich,
ja.
Ist bei mir, da weiß ich, ich bin in einer Situation, wo ich warte. Ja, wo ich mich warte. Wo ich weiß, wo viele Hindernisse kommen werden, bestimmt. Aber wo ich mich so ein bisschen situiert habe in der Situation und weiß, es kommt später. Erhält Krishna aber mein spirituelles Bewusstsein? Wie macht er das?
Es gibt ein, um diese Frage zu beantworten, Adishi fragt, im materiellen Leben gibt es also immer gewisse Unsicherheiten, auch der Tod alleine, wir alle verlieren unseren Körper und damit alles, was wir aufgebaut haben hier. Wie ist es mit dem spirituellen Leben? Gibt es da Sicherheiten? Es gibt in der Liebe zu Krishna Bhakti ist ein Prinzip der Liebe. Und Liebe ist eine sehr aktive und dynamische Angelegenheit. Es gibt da ein Gesetz der Dynamik. Yeya tamang prapatyante tangs tataiva bhajamyaham. In dem Maße, wie du dich mir zuwendest, so offenbare ich mich dir. Die Vaishnava-Kommentatoren sagen, dass diese Proportionalität eigentlich, sagen wir mal, nicht gleich ist. Also ich gebe so viel Krishna hin oder und dann gibt mir Krishna genau den gleichen Block an Offenbarungen. Das ist also nicht wie 50 Euro gibt 50 Dollars. Nicht? Also es ist nicht im gleichen Maße ein Austausch. Es ist vielmehr so, wenn Krishna sieht, dass ein Devotee sich ihm hingibt, dass er sich viel mehr offenbart. Prabhupada hat das einmal so ausgedrückt, wenn du einen Schritt auf Krishna zumachst, macht er 10 oder 100 oder auf dich zu. Aber immerhin muss immer dieses Zugehen auf Krishna da sein im spirituellen Leben. Dann wird dein spirituelles Leben auch von ihm erhalten werden. Aber wenn du dich von Krishna abwendest, das tust du nicht, aber theoretisch jetzt, oder in einer neutralen Wartehaltung bleibst, ist dieses aktive Prinzip der Liebe nicht da oder einer liebevollen Bemühung, eines Interesses, sondern Krishnas Offenbarung ist nicht da. Sanatana Goswami schreibt darüber. Parikshit Maharaj sagt, in der letzten Stufe seines Lebens, Mutter, du musst es irgendwie schaffen, nach Vrindavan zu kommen. Und ich stelle Sanatana Goswami die Frage, schaffen? Aber ist nicht der spirituelle Fortschritt ein Gnadenakt? Wie können wir nach Vrindavan kommen? Und dann beantwortet er diese Frage. Er sagt, der Devotee muss immer Krishna eine Bemühung entgegenbringen, damit er Krishna zeigt, ihm ist seine Gnade nicht gleichgültig. Schön gesagt, ne? Es ist immer dieser Teil der aktiven Bemühung da nötig, damit es zu einer Offenbarung kommen kann. Krishna wird sich niemals einem Uninteressierten aufdrängen.
Die kleinste Bemühung kann
einen vor den großen Gefahren bewahren und kleinste Bemühung kann die größte Offenbarung mit sich bringen. Irgendwie, aber bemühe dich, auch wenn sie nur klein ist oder klein sein kann. Und das ist eben das Gute. Ich finde es gut, dass ich wusste, Arishi bringt ein bisschen eine Perspektive in diese Diskussion herein. Liebe Devotees, das Krishna-Bewusstsein ist so super, so wunderbar, dass diese kleinen Bemühungen schon so große Ergebnisse mit sich bringen. Weil plötzlich mit dieser kleinen Bemühung etwas initiiert wird. Also von Krishnas Perspektive sieht er plötzlich, wow, hier ist jemand, der an mir interessiert ist und kommt dann mit allem, kommt zur Hilfe. Geil. Es gibt sogar in den vedischen Schriften immer wieder solche Hinweise auf Avyata Sukriti, dass jemand sogar nicht mal bewusst sich bemüht und dann so große Ergebnisse kriegt. Nicht? Indem er einfach den heiligen Namen auch unbewusst chantet. Wie dieser Muslim, der als er austreten war, das Schwein kommen sah und laut ausrief, Haram, verflucht! Das Schwein will mich umwerfen und töten, weil es so hungrig ist und mein Haufen da essen möchte. Und er wurde befreit vom Matern-Dasein, weil er die heiligen Namen eben chantete, Rama, aber mit einer unbewussten Haltung. Ja, so ist das. Wer sich auf dem Pfad der Bhakti bemüht, wird bestimmt große spirituelle Ergebnisse haben. Und selbst wenn es äußerlich ein bisschen zwackt, weil er noch nicht die Lebenssituation gefunden hat und er materiell noch nicht ganz zufrieden ist, sondern vielleicht eher unzufrieden, wird er spirituell vorangehen und voranschreiten auf seinem Weg hin zu Krishna. Es ist also in jedem Fall vorteilhaft, sich mit Bhakti nicht nur intellektuell, sondern vor allen Dingen praktisch zu beschäftigen. Und gerade dieser Sharanagati-Pfad, wenn man einfach kleine Schritte auf dem Pfad macht, indem man dort ansetzt, wo man ansetzen kann, wird man große Ergebnisse bekommen. In meinem eigenen Leben, darf ich euch sagen, ist mir nach vielen Jahren des Forschens bewusst geworden, das, worum es eigentlich geht in dieser Tradition, ist das Chanten der heiligen Namen. Und wenn das Chanten der heiligen Namen, wenn man da reingehen kann, dann kommt plötzlich ein spirituelles Versorgungssystem. Dann werden einem Dinge klar, dann kriegt man Antworten. Ich habe dieses feste Vertrauen und bemühe mich dort auch, wenn ich Pause mache von meinem Service, meinen Tätigkeiten im in der Verbreitung des Krishna-Bewusstseins Zuflucht zu suchen. Und ich merke, durch diese eine Tat, das ist das eine, was ich in meinem Verständnis von Krishna-Bewusstsein als wirklich gut ansehen würde. Da bin ich so dankbar, dass ich das habe. Durch diese eine restlos spirituelle Tat für Krishna zu verherrlichen, merke ich, dass so viele Segnungen in mein Leben gekommen sind über die Jahre. Und dass Krishna da entgegengeeilt kommt auf wunderbare Art und Weise. Deswegen ist es mir sehr wichtig in diesem Seminar, wo es ja um so existenzielle Themen geht, auch immer wieder Lord Chaitanya Mahaprabhu einzustreuen, der diesen Weg gegeben hat, das Chanten des Heiligen Namens und der Gottesoffenbarung. Jetzt darf ich auf die Uhr gucken, ich finde es sehr schön, dass ihr darüber sprecht und vielleicht werdet ihr noch weiter darüber diskutieren. Vielleicht sind meine Antworten nicht alle restlos, haben alle Phasen der Fragen ausgelotet, das kann ich nicht so sagen. Es finde ich sehr schön, dass wir so in diese Diskussion reinkommen, die plötzlich zu einer existenziellen Diskussion wird. Seht mal, so müsst ihr mein spirituelles Leben sehen, als etwas existenziell Notwendiges, wo man den Fragen versucht, auf den Grund zu gehen und das zu vertiefen und dann die Antworten anwendet auf sein Leben. Gut, dann werde ich hier, also ich gucke auf die Uhr, dann machen wir hier die Pause. Wir treffen uns um 15.30 Uhr, ist das richtig? 15.30 Uhr und heute Abend lebt das Theater. Hare Krishna. Hare Bol.